NDR Info. Themen des Tages.
Erneute UN-Sanktionen gegen Iran, Richtungswahl in Moldau, Stichwahl bei den Kommunalwahlen in NRW. Unter anderem das erwartet Sie in diesen Themen des Tages. Ich bin Ulrike Heckmann. Guten Abend. 10 Jahre nach dem Abschluss des internationalen Atomabkommens mit dem Iran haben die Vereinten Nationen die Sanktionen gegen das Land wieder in Kraft gesetzt. Die Frist für eine Einigung zwischen Teheran und seinen Verhandlungspartnern, Deutschland, Großbritannien und Frankreich, war in der Nacht abgelaufen. Bundesaußenminister Wadephul verteidigte in New York die erneuten Sanktionen, berichtet Nicole Markwald.
Die iranische Regierung habe sich seit vielen Jahren nicht mehr an die Verpflichtungen im Atomabkommen gehalten, sagte Außenminister Johann Wadephul in seiner ersten Rede vor der UN-Vollversammlung. In den jüngsten Verhandlungen habe der Iran auf Zeit gespielt. In einer gemeinsamen Erklärung der sogenannten E3-Staaten Frankreich, Großbritannien und Deutschland heißt es, die Wiedereinführung der UN-Sanktionen in Reaktion auf das Atomprogramm sei nicht das Ende der Diplomatie. Wadephul und seine beiden Amtskollegen forderten Teheran zu einer gemäßigten Reaktion auf. Man werde entschlossen und angemessen reagieren, heißt es unterdessen aus dem Iran. Das Außenministerium in Teheran verurteilte in einer Erklärung die Strafmaßnahmen als rechtlich unbegründet und forderte alle Staaten auf, sich nicht daran zu halten.
Der iranische Außenminister forderte UN-Generalsekretär Guterres heute in einem auf der Plattform X veröffentlichten Brief auf, eine Wiederbelebung der Sanktionen zu verhindern. Teheran hat außerdem seine Botschafter aus Berlin, Paris und London zu Beratungen zurückgerufen. Wie der Iran darüber hinaus auf die UN-Sanktionen reagieren wird, ist noch unklar. Aus Istanbul Benjamin Weber.
Den E3-Staaten Großbritannien, Frankreich und Deutschland gab der iranische Außenminister Abbas Araghchi bei den Vereinten Nationen in New York die Hauptverantwortung für das Scheitern. Die aktuelle Situation ist die direkte Konsequenz aus dem Aussteigen der USA aus dem Atomdeal und dem Scheitern der Europäer, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Die USA haben die Diplomatie verraten, aber die E3 haben sie begraben.
But it is the E3 which have buried it.
Araghchi betonte außerdem erneut, sein Land verfolge nicht das Ziel einer Atombombe. Nachdem die USA 2018 einseitig aus dem Atomabkommen ausgestiegen waren, hatte sich auch der Iran nicht mehr an seine Verpflichtungen gehalten und die Urananreicherung hochgefahren, bis auf einen Reinheitsgrad von 60%. Weil kein Land für zivile Zwecke derart hoch angereichertes Uran benötigt, ist von dort aus aber nur noch ein vergleichsweise kleiner technischer Schritt bis zu waffenfähigem Uran ist, unterstellen westliche Staaten dem Iran, er wolle die Atombombe bauen. Die Forderungen der E3-Staaten nach umfassender und unabhängiger Atomkontrolle im Land sowie direkten Verhandlungen mit den USA scheint der Iran nicht mehr erfüllen zu wollen. Und so treten automatisch alte UN-Sanktionen gegen das Land wieder in Kraft, die mit dem Atomdeal ausgesetzt wurden. Zu den Sanktionen gehören ein Waffenembargo, Strafmaßnahmen gegen einzelne Regimemitglieder und eine umfassende Kontrolle iranischer Schiffe und Flugzeuge. Letzteres würde das iranische Regime hart treffen, sagt der Teheraner Politikwissenschaftler Ali Bigdili der ARD. Diese Resolution sieht vor, dass iranische Güter auf See, zu Lande und in der Luft in allen Ländern und Häfen kontrolliert werden können. Das führt zu Störungen im Seehandel und kann Auswirkungen auf den Ölmarkt haben. Wir exportieren fast 1,5 Millionen Barrel Öl am Tag. Unser Hauptabnehmer ist China. Wenn die Resolution in Kraft tritt, kann selbst China kaum noch Öl von uns importieren, was die Lage erschweren würde. Die Regierung in Teheran jedoch versucht, die Auswirkungen der Sanktionen kleinzureden. Ölminister Javad Ofji: Der Snapback-Mechanismus wird keine neuen Beschränkungen für den Ölverkauf mit sich bringen. In den letzten Jahren waren wir mit derart strengen und einseitigen Sanktionen seitens der Amerikaner konfrontiert, dass diese neuen Sanktionen kaum etwas Wesentliches hinzufügen werden. Doch die iranische Währung Rial ist in Erwartung der Sanktionen noch vor deren Inkrafttreten auf ein Rekordtief gefallen. Die Preise für alltägliche Waren wie Obst und Gemüse ziehen an. Viele Läden und Unternehmen im Iran haben Gerüchten zufolge Lagerbestände aufgestockt.
Aus Istanbul unser Korrespondent für den Iran Benjamin Weber. Moldau, im Süden Osteuropas gelegen, ist ein Land mit nur 2,5 Millionen Einwohnern, flächenmäßig so groß wie NRW. Doch die Parlamentswahl, die dort heute stattfand, gilt als richtungsweisend für den politischen Kurs des Landes, weiter Richtung EU oder Richtung Moskau. Die Wahllokale sind noch eine gute Stunde geöffnet. Aus Chișinău, Björn Blaschke.
Wenn um 20 Uhr deutscher Zeit die Wahllokale in Moldau schließen und die Stimmauszählung beginnt, dürfte die Spannung noch einmal steigen. Die beiden politischen Lager des Landes liefern sich laut Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das eine Lager strebt Richtung EU, das andere Richtung Russland. Freitag noch versuchte die Pro-EU-Seite Unentschiedene zu mobilisieren. Eine recht große Anhängerschaft der Aktions- und Solidaritätspartei, die derzeit die Regierung stellt, zog durch das Zentrum von Chișinău, Hauptstadt von Moldau. Zum Abschluss des Wahlkampfes schwenkten die Leute EU-Flaggen und stimmten Sprechchöre an. Ihre Waffe ist Geld, eure Waffe ist eure Stimme. Gemeint damit, haltet dem Geld aus Moskau ein Votum entgegen für Demokratie. Dieser Mann ist ein überzeugter Anhänger der PAS, der Aktions- und Solidaritätspartei. Die Herausforderung bei dieser Wahl ist, eine Mehrheit zu gewinnen, damit wir unseren Weg Richtung EU fortsetzen, die Demokratie weiter aufbauen und Wohlstand schaffen können. Aber die Schlacht ist hart. Es gibt viel russische Einmischung. Polizei und Recherchenetzwerke deckten in den zurückliegenden Tagen größere russische Desinformationskampagnen in Moldau auf. Sie sollten die EU oder die jetzige Regierung schlechtreden. Um derlei zu finanzieren, schlossen russische Ölkonzerne Scheinverträge in Moldau ab. Obendrein durchsuchte die Polizei vergangenen Montag landesweit 250 Einrichtungen und nahm mehr als 70 Personen fest. Der Vorwurf, sie hätten mit russischem Geld die Stabilisierungsaktionen geplant und seien dafür in Serbien ausgebildet worden, Training für Angriffe auf öffentliche Institutionen und Anstiftung zu Aufruhr. Alles illegal. Trotzdem sagt diese 82-jährige Marktverkäuferin in einer der prorussischen Hochburgen außerhalb von Chișinău: Was wäre, wenn wir mit der Sowjetunion, mit Russland zusammen wären? Was wäre daran so schlimm? Bitte, Leute, sagt es mir. Russland hat mich ausgebildet. So war das Leben nun mal. Ich war Studentin, alles war gut, alles war großartig. Ich hatte genug Geld. Nostalgie ist ein Grund, weshalb Wahlberechtigte heute für prorussische Parteien stimmen könnten. Geldsorgen ein anderer. In Moldau leben gut 2,5 Millionen Menschen, davon fast ein Drittel in absoluter Armut. Diese Leute beklagen oft, dass ihnen der EU-Wachstumsplan in Höhe von 1,8 Milliarden Euro nichts bringe. Rund 300 Millionen davon schüttete Brüssel in diesem Jahr aus für Infrastrukturmaßnahmen, Krankenhäuser, Schulen. Aber viele Menschen erhoffen sich zum Beispiel niedrigere Energiepreise von pro-russischen Parteien, eben weil sie gute Kontakte nach Moskau unterhalten. Russland, ein Land mit großen Gas- und Ölvorkommen. Gerade für die Ärmeren könnte es auch attraktiv sein, ihre Stimme zu verkaufen. Ende der Woche erst schloss die Wahlkommission zwei pro-russische Parteien von der Parlamentswahl aus. Das Justizministerium warf ihnen schon länger Bestechung von Wahlberechtigten vor, sowie illegale Parteifinanzierung und Geldwäsche. Der Ausgang der Parlamentswahl ist völlig ungewiss. Experten meinen, Maia Sandus Regierungspartei PAS liege in den letzten Umfragen vorne. Für eine Mehrheit reiche es aber wahrscheinlich nicht. Die Stimmen der Wahlberechtigten im Ausland würden entscheidend.
Soweit unser Korrespondent Björn Blaschke. Wie machen sich russische Einflussversuche bei dieser Wahl in Moldau bemerkbar? Und was, wenn sie am Ende Erfolg haben? Das hat meine Kollegin Birgit Hasselbusch am Mittag Birgitta Triebel gefragt, die Leiterin des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in der moldauischen Hauptstadt Chișinău.
Ja, interessanterweise ist dieser Einfluss gar nicht so stark sichtbar, weil er ja vor allem in den sozialen Medien stattfindet und vor allem im Hintergrund. Politische Parteien werden natürlich nicht offen gekauft oder Politiker. Auch die Stimmen werden ja nicht offen gekauft, sondern das geht auf ein gut organisiertes Netzwerk heraus, was der moldauische Oligarch Ilan Shor für Russland organisiert hat. Aber wir gehen auch davon aus, dass die russische Einflussnahme massiv ist, weil sie auf so vielen Ebenen ansetzt. vom Stimmenkauf über die Trollfabriken, die massive Desinformation hier über die EU, über die Präsidentin Maya Sandu verbreiten, aber auch Schläfergruppen, die in dieses Land geschleust wurden. Erst diese Woche wurden einige davon festgenommen. Die sollten hier Gewalt und Unruhe auf die Straße bringen. Aber auch Cyberangriffe und klare Drohungen aus Moskau, bei denen gesagt wird, dass wenn hier proeuropäisch gewählt wird, man dann auch womöglich militärisch eingreifen möchte. Und da zielt man einfach auf eine sehr gespaltene, sehr unsichere Gesellschaft und hofft, dass man sie so beeinflussen kann.
Die Regierungspartei, die konzentriert sich auf die proeuropäischen Wähler, während sich dann eben andere Teile der Bevölkerung abgehängt fühlen, also vor allem so im Norden und Süden des Landes und dann dazu die russischsprachige Minderheit. Also denken Sie schon, dass das nach der Wahl dann eine Gefahr für die Stabilität des Landes sein könnte?
Ja, für dieses Land ist es sehr, sehr schwer, eine gemeinsame Idee, einen gemeinsamen Weg zu finden, weil man einfach vor allem im 20. Jahrhundert durch Kriege, Gewalt und vor allem dann auch durch die Herrschaft der Sowjetunion sehr gespalten wurde. Und hier gibt es viele Konfliktlinien zwischen den rumänischsprachigen Moldauern, den russischsprachigen, zwischen dem Norden und dem Süden und der Hauptstadt. Also das ist eine generelle Aufgabe für diese Gesellschaft, sich gemeinsam auf einen Weg zu einigen. Und da hat Russland eine unrühmliche Rolle bis heute, denn Russland versucht ja gerade mit Desinformation die Gesellschaft zu spalten, denn Russland erzählt den Menschen ja, dass Maya Sandu eine Diktatur aufbauen will, dass sie das Russisch verbieten will, dass sie den Menschen auf den Dörfern nicht helfen wird. Und das verstärkt eben diese Spaltung. Aber es wird sicherlich nach dieser Wahl wieder eine Aufgabe auch der neuen Regierung werden, die Menschen wieder stärker zusammenzubringen und ihnen auch zu erklären, was heißt denn eine EU-Mitgliedschaft für Moldau? Hat es nicht auch Vorteile für die dörflichen Regionen?
Sollten die proeuropäischen Kräfte keine stabile Regierung bilden können, würde das den EU-Beitrittsprozess dann direkt gefährden? Also welche Konsequenzen hätte eine stärkere Anlehnung an Moskau für die Sicherheit so in der gesamten Region?
Also die größte Schwierigkeit ist im Moment, dass wir nur eine proeuropäische Partei haben. Das ist die Regierungspartei und die Partei der Präsidentin. Also wenn sie nicht die absolute Mehrheit heute erringt, was relativ unwahrscheinlich ist, braucht sie einen Koalitionspartner. Aber alle potenziellen Koalitionspartner stehen in irgendeinem Kontakt mit Moskau. Also gehen wir davon aus, dass nach dieser Wahl die Lage hier wesentlich instabiler wird. Denn auch aus Moskauer Sicht ist die Republik Moldau ganz, ganz wichtig. Nicht nur, weil das mal Teil der Sowjetunion war und man dieses Land gerne zurückhaben möchte, sondern geostrategisch möchte man hier in Chisinau Einfluss haben und diese Regierung steuern können. Denn damit kann man die Ukraine weiter unter Druck setzen, das große Nachbarland Moldaus, aber auch die EU-Außengrenze mit Rumänien und Bulgarien als Nachbarländer. Und deswegen gehen wir schon davon aus, wenn sich die Regierung ändern sollte, wenn hier prorussische Kräfte an die Macht kommen, dass es sich auch außenpolitisch und auch in den Beziehungen zur EU grundlegend verändern wird.
Brigitta Trebel, die Leiterin des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in der moldauischen Hauptstadt Chisinau, heute Mittag im Interview mit meiner Kollegin Birgit Hasselbusch. Wie blickt die EU auf diese Richtungswahl heute in Moldau? Dazu aus Brüssel unsere Korrespondentin Helga Schmidt.
Damit kein Zweifel aufkommt, auf welcher Seite man steht, hat die EU-Kommission einen Clip auf ihre Internetseite gestellt. Er hört sich an wie ein Wahlwerbespot. You have made remarkable progress. Your economy and our single market should come closer. And we can start right now. Fest stehen wir an eurer Seite, ruft Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in dem Clip der Frau zu, die an der Spitze von Moldau steht, Präsidentin Maya Sandu. Sie habe die Wirtschaft vorangebracht und ihr Land auf den Weg nach Europa geführt. Die EU-Spitzen lassen seit Monaten nichts unversucht, um die proeuropäischen Kräfte um Präsidentin Maya Sandu zu stärken. Bei der Wahl steht auch für die EU einiges auf dem Spiel. Wenn die prorussischen Kräfte gewinnen sollten, das ist die Sorge, dann könnte aus Moldau, dem befreundeten Nachbarland, eine direkte Bedrohung werden. Für die EU, aber auch für die Ukraine, das andere Nachbarland. In Brüssel spricht man von einer beispiellosen Desinformationskampagne, gesteuert aus Moskau, mit Bestechungsversuchen und bezahlten Wahlfälschern. We're also committed to protecting you against the hybrid attacks. Wir sind entschlossen, euch gegen die hybriden Angriffe zu schützen, versichert Kommissionschefin von der Leyen. Es sei klar, woher die kommen. And we will show
We will show them the power of democracy.
Wir werden ihnen die Kraft der Demokratie zeigen. Ob solche Versprechungen aber die proeuropäischen Kräfte in Moldau wirklich stärken, das ist nicht sicher. Die Parteinahme der Europäer ist nicht unumstritten. Darauf weist die Osteuropa-Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik Nadja Douglas hin.
Es ist eine klare Parteinahme von Seiten der EU und das muss man leider auch so benennen, eine Einmischung in die Wahlen und die inneren Angelegenheiten des Landes. Von westlicher bzw. EU-Seite, so her die Motive auch sein mögen.
Genau so würden die russlandnahen Kräfte das auch auslegen als Einmischung in die inneren Angelegenheiten Moldaus mit ungewissem Ausgang.
Insofern würde ich sagen, ist eine solche Wahlkampfhilfe eine zweischneidige Angelegenheit, die sowohl Nutzen, aber eben auch Schaden bringen kann.
Zweischneidig ist auch die Sache mit der EU-Mitgliedschaft. Präsidentin Maia Sandu wirbt damit. Sie sagt, schon in einigen Jahren könne Moldau die Aufnahme in die Europäische Union schaffen. Das sieht man in Brüssel allerdings anders. Moldau ist trotz der Unterstützung aus dem Westen immer noch das Armenhaus Europas. Die Korruption ist ein ungelöstes Problem und die immer wieder versprochenen Justizreformen, sie sind längst noch nicht umgesetzt. Und selbst wenn die proeuropäischen Kräfte die Wahlen gewinnen, rechnet man in Brüssel noch mit langjährigen Verhandlungen, bis Moldau EU-Mitglied werden kann.
Ein Bericht unserer Korrespondentin Helga Schmidt war das. Zweite Runde bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen heute. In 147 Kreisen und Städten fanden Stichwahlen statt um die Landrats-, Bürgermeister- und Oberbürgermeisterämter. Zugeschaltet ist jetzt Tobias Zacher aus der WDR-Redaktion Landespolitik. Er hat den Wahltag im bevölkerreichsten Bundesland im Blick. Mit Spannung erwartet wird ja unter anderem das Ergebnis in der Millionenstadt Köln, wo die bisherige Amtsinhaberin Henriette Reker von der SPD nicht mehr angetreten ist. Zeichnet sich da schon was ab?
Ja, ein ziemliches Kopf-an-Kopf-Rennen. Berivan Aimas, die Kandidatin der Grünen, die ist mit leichtem Vorsprung in diese Stichwahl gegangen, lag knapp 7 Prozentpunkte vor ihrem Konkurrenten von der SPD, Thorsten Burmeister. So, und aktuell nach Auszählung von etwa der Hälfte der Stimmen liegt hier Thorsten Burmeister, der SPD-Mann, tatsächlich leicht vorne. Wie gesagt, das kann sich noch drehen, bis hier tatsächlich auch alle Wahlzettel ausgezählt sind, aber das ist die aktuelle Tendenz. Die Wahlbeteiligung ist hier ja deutlich zurückgegangen in Köln auf rund 48%. Falls Berivan Aimas von den Grünen hier am Ende doch noch vorne läge, dann wäre es das erste Mal überhaupt, dass die Grünen in Köln die Rathausspitze stellen. Der Wahlkampf hat sich um die schlechte Verwaltung in der Stadt gedreht. Mit der sind die Menschen notorisch unzufrieden. Oder es ging auch um die neue U-Bahn auf der sogenannten Ost-West-Achse. Die grüne Aimas hat sich dagegen eine teure Untertunnelung gestellt. SPD-Mann Burmeister war dafür.
Diese Kommunalwahl, die sei auch ein Kampf um die Ruhrgebietsstädte, war im Vorfeld zu hören und zu lesen. Wie ist es denn dort gelaufen?
Ja, das ist zum Beispiel in Dortmund ziemlich spannend. Von Herbert Wehner, dem SPD-Urgestein, ja mal als Herzkammer der Sozialdemokratie bezeichnet worden. Aber der SPD-Kandidat Thomas Westphal ist hier in der ersten Runde vor 2 Wochen mit nur sehr überschaubaren 27% in diese Wahl gegangen. Und im Moment sieht es tatsächlich so aus, als könnte die SPD hier das Rathaus an die CDU verlieren. Zum allerersten Mal seit 1946 dann nicht mehr die SPD den Oberbürgermeister stellt. Auch in Essen, Bochum, Mülheim und Oberhausen hieß es SPD gegen CDU. Ja, und auch die AfD spielt im Ruhrgebiet eine ganz besondere Rolle. Die hat nämlich ihre stärksten Ergebnisse vor 2 Wochen durch die Bank im Ruhrgebiet geholt. Gelsenkirchen, Herne, Hagen, Bottrop, Oberhausen, das waren die Orte mit den höchsten AfD-Ergebnissen, alles Ruhrgebiet.
Ja, und die AfD, die ja bei dem ersten Wahlgang um 11,4% zugelegt hatte auf 16,5%, die kam ja auch jetzt in mehreren Städten in die Stichwahl, unter anderem im Ruhrgebiet, neben Duisburg und Gelsenkirchen, dann außerdem in Hagen. Und SPD und CDU hatten ja angekündigt, sich in so einem Fall gegenseitig zu unterstützen gegen einen Sieg der AfD. Ging der Plan auf?
Nach jetzigem Stand der Auszählung muss man sagen, ja, es sieht alles danach aus, als wäre dieser Plan aufgegangen in den großen Städten Duisburg, Gelsenkirchen, Hagen. Da sieht es einfach danach aus, als könnte die AfD dort nicht den Oberbürgermeister stellen. Das Gleiche gilt auch für die Kreisstadt Bergheim. Da geht es um das Bürgermeisteramt. Da liegen überall die Kandidaten von SPD oder CDU vor der AfD nach dem jetzigen vorläufigen Stand der Auszählung.
Der Kommunalwahl war auch eine bundespolitische Bedeutung zugemessen worden. Wie ist das denn mit dieser heutigen Stichwahl?
Ich sag mal, vielleicht eine Stufe weniger bundesweit spannend, denn dieses landesweite Ergebnis, wie viele Prozentpunkte hat welche Partei denn in NRW bekommen, diesen Wert, den hatten wir vor 2 Wochen. Der findet immer besondere Beachtung, das gibt es jetzt heute nicht. Aber klar, gibt es hier einzelne Stichwahlen, die herausstechen. Wir haben schon über Köln gesprochen, größte Stadt in NRW. Klar, wer da die Stichwahl gewinnt, ist schon ein Faktor. Wie gesagt, aktuell sieht es dann nach der SPD aus. Oder Dortmund haben wir auch schon drüber gesprochen. In Münster bahnt sich gerade eine Überraschung an. Da könnte zum ersten Mal überhaupt ein grüner Kandidat nachher das Rathaus übernehmen. Also da guckt man schon auch in Berlin drauf, auch auf das Abschneiden der AfD. Aber vielleicht nur noch mit einem Auge, nicht mehr mit allen beiden wie vor 2 Wochen.
Sie haben schon eben gesprochen über die Wahlbeteiligung in Köln. Wie sieht es denn insgesamt aus? Rund 10 Millionen Menschen war hier aufgerufen, heute nochmal abzustimmen. Wie viele haben das genutzt?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Wir haben noch keine landesweiten Zahlen. Prinzipiell ist die Wahlbeteiligung bei diesen Stichwahlen in der Regel geringer als bei den Kommunalwahlen. Vor 2 Wochen hatten wir hier 57% Wahlbeteiligung. Jetzt sehe ich im Moment in vielen Städten eine 4 vorne. Also das heißt, weniger als die Hälfte wahrscheinlich hat hier die Wahl zur Stimmabgabe auch genutzt.
Wann ist mit belastbaren Ergebnissen zu rechnen?
Ja, die könnten jetzt so langsam reinkommen, je nach Größe der Kommune. Also jetzt innerhalb der nächsten halben Stunde bis Stunde, ich sag mal so etwa bis 20 Uhr, da dürften wir in vielen Städten ziemlich genau wissen, wohin die Reise geht.
Live zugeschaltet war das Tobias Zacher aus der WDR-Redaktion Landespolitik. Und was fehlt noch in diesen Themen des Tages? Natürlich der Blick auf die sportlichen Themen des Tages. Jetzt mit Moritz Kasserlet.
Und mit der Fußball-Bundesliga. Die hat heute 3 Spiele. Gleich ab 19.30 Uhr spielt der Hamburger SV bei Union Berlin. Gerade steht es zwischen Köln und Stuttgart 1:1. Gespielt ist hier eine gute Stunde. Und eine Partie ist schon beendet. Freiburg und Hoffenheim haben 1:1 gespielt. Aus Freiburg berichtet Daniel Günther.
Die aufregendste Phase hatte das Spiel in den ersten 15 Minuten. In dieser Zeit fielen auch die beiden Tore des Spiels. Nach einer Ecke von Vincenzo Grifo traf Lukas Kübler in der 3. Minute zum 1:0 für Freiburg und das fein mit der Hacke. Weil Grifo und Anthony Jung sich nicht einig waren, wer zum Ball gehen soll, fiel Hoffenheims Ausgleich. Nach der Vorarbeit von Zufall traf Fisnik Aslani. Danach war es ein ausgeglichenes Spiel mit wenig Chancen. Aber in der 87. Minute hatte Hoffenheim die Chance, das Spiel zu gewinnen. Jedoch scheiterte Tim Lemperle 1:1 an Noah Atubolo und so rettete Freiburgs Torwart seiner Mannschaft das 1:1 gegen Hoffenheim.
In der 2. Liga bleibt Hannover 96 punktgleich mit Tabellenführer Darmstadt auf dem 3. Platz. Die Niedersachsen haben Aufsteiger Bielefeld nach Rückstand mit 3:1 besiegt. Und sie haben einen zufriedenen Trainer, Christian Titz.
Ja, vor allen Dingen sehr zufrieden in der Art, wie sie es gespielt haben. Wir waren die erste Halbzeit schon sehr dominant und gehen mit 1:0 runter in einem Spiel, wo du eigentlich selbst klar vorne stehen solltest. Und sind aber ruhig geblieben, haben konzentriert weitergespielt, sind bei unserer Art, wie wir Fußball spielen, bei unserem Plan geblieben. Dann hat sich einfach die Mannschaft heute belohnt.
Freude in Hannover, Enttäuschung in Braunschweig. Nach dem guten Saisonstart ist die Eintracht inzwischen nur noch 14. Heute hat sie 1:3 in Bielefeld verloren. Er war der große Favorit und er hat wieder gewonnen. Radprofi Tadej Pogacar ist zum 2. Mal in Folge Straßenweltmeister. Aus Kigali in Ruanda berichtet Holger Gerska.
Diesmal attackierte der beste Radsportler der Welt 104 Kilometer vor dem Ziel. Das war an der steilsten Stelle dieses Kurses. Die letzten 67 Kilometer fuhr er unangefochten, ganz allein und konnte sich wie voriges Jahr in Zürich schon sehr früh von hunderttausenden begeisterten Zuschauern an der Strecke feiern lassen. Sein großer Rivale, der Olympiasieger Remco Evenepoel aus Belgien, hatte 2-mal und das ausgerechnet in den entscheidenden Situationen Materialprobleme, rettete aber mit einer furiosen Aufholjagd eine sehr wertvolle Silbermedaille. Bronze ging an den irischen Tour de France-Etappensieger Ben Healy. Die 4 deutschen Radprofis waren schon längst im Hotel, als Tadej Pogacar ins Ziel fuhr. 3 von ihnen, Georg Zimmermann, Felix Engelhardt und Jonas Rutsch, hatte über Nacht einen Magen-Darm-Infekt erwischt. Sie mussten schon am Vormittag aufgeben. Marius Maihofer fuhr knapp 150 Kilometer in einer Ausreißergruppe und gab dann entkräftet auf.
Und auch die Weltmeisterschaften im Rudern sind heute zu Ende gegangen. Und zum Abschluss durfte der große deutsche Star in Shanghai feiern. Olympiasieger Oliver Zeitler hat im Einer Silber gewonnen und das in einem Jahr, in dem er wegen seines Studiums deutlich weniger trainieren konnte. Und in der Handball-Bundesliga ist Flensburg-Handewitt hinter dem THW Kiel jetzt Tabellenzweiter. Die SG hat heute Nachmittag gegen Göppingen gewonnen mit 32-26.
Danke an Moritz Kasserlet. Das waren die Themen des Tages an diesem heutigen Sonntag mit Ulrike Heckmann. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.